At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com.
Bevor es losgeht, kurz ein bisschen Werbung. Fühlt ihr euch wohl, da wo ihr lebt? Eine große Frage, die wir von der Rheinischen Post mit euch beantworten wollen. Heimatliebe heißt unser großes Umfrageprojekt. Und wenn ihr im Berichtsgebiet der Rheinischen Post wohnt, also irgendwo zwischen Kleve, Wesel, Duisburg, Gladbach, Remscheid, Düsseldorf und Köln, dann meine Bitte, schenkt uns jetzt 10 Minuten eurer Zeit. Sagt uns eure Meinung. Macht mit bei unserer Online-Umfrage. Mit Schulnoten von 1 bis 6 bewertet ihr, wie es läuft bei euch im Ort. Familienfreundlichkeit, Sicherheit, Kultur, Gesundheit, Gastronomie, Wohnen und vieles mehr. Sagt uns, was besonders gut klappt und was ihr kritisch seht. Denn wir von der RP wollen nicht nur darüber berichten, was in der Region geschieht, sondern auch verstehen, wie ihr euch dabei fühlt. Wir wollen wissen, was ihr denkt, was ihr euch wünscht, was euch besorgt. Mitmachen lohnt sich übrigens noch aus einem anderen Grund. Jeder Teilnehmer bekommt das neue RP-E-Book Europameister. 3 Titel, 3 Jahre. Der Fußball und seine Zeit. 1972, 1980, 1996. Von Robert Peters geschenkt. Und kann dazu noch gewinnen. 500 Euro in bar oder Einkaufsgutscheine von Galeria, Douglas oder Rewe. Jetzt mitmachen. Noch bis zum 19. Mai. Die Umfrage und alle Infos findet ihr unter rp-online.de/Heimatliebe. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Da sind wir mit einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Wir, das sind Carsten Kellermann, also ich, und auf der anderen Seite des Äthers Yannick Sorgatz. Hallo Yannick.
Hallo Carsten.
Erste Frage an dich. Bist du wieder aufgetaut? Wir waren ja gestern mit unseren Kollegen Thomas Krulke und Hanna Gobrecht, die, kurzer Glückwunsch an sie, an ihrem Geburtstag noch mit dabei war, bei der Mitgliederversammlung Borussias in der Südkurve des Stadions. Und ich würde jetzt mal ganz salopp wagen, es war wirklich arschkalt.
Ja, es war nicht, also Südkurve, so Gerätenbusiness, könnte warm gewesen sein, aber das war eher die Polarkurve, würde ich sagen. Und es war ja dann auch eine Versammlung, die so lange gedauert hat wie 2 DFB-Pokalspiele mit Verlängerung. Also ich weiß noch, gegen Wolfsburg, da Anfang Dezember war es auch verdammt kalt und es hat lange gedauert, man saß lange rum. Nun saßen fast alle die meiste Zeit, haben gefroren und bis zum Ende waren so 1000 Leute da, in der Spitze 2300. Ja, und es ist, Carsten, seit vielen Jahren mal wieder ein MV gewesen, wo man fragen muss, beginnen wir mit dem Sportlichen, mit den Berichten, mit der Stimmung oder reden wir über die Wahlen?
Ja, ich glaube, da tatsächlich für den Club schon etwas passiert ist durch die Wahlen mit dem Aufsichtsrat, würde ich tatsächlich diesmal mit den Wahlen anfangen und dass wir dann später gebündelt über den Sport sprechen. Denn ja, was die zumindest die Menschen in der näheren Umgebung des Clubs und in Mönchengladbach auch doch aufgeregt oder angeregt hat, waren tatsächlich diese Wahlen. Es ging ja darum, dass die Ultras schon vor einiger Zeit einen Aufruf gestartet haben mit dem Hintergrund, einen Fanvertreter, und damit meinen wir ja dann einen Vertreter, der eine Beziehung zur Kurve hat, so richtig zur Kurve hat, in den Aufsichtsrat zu wählen. Und das war nun Peppo, Philipp Hülsen, Peppo genannt, der ja damals zur Gründung der Ultras Mönchengladbach beigetragen hat oder mit dabei war, inzwischen aber Leiter des sozialpädagogischen Fanprojekts The Kulis. Und genau diesen Peppo Hülsen wollten die Ultras in den Aufsichtsrat reinhaben. Er war aber nicht, Yannick, nominiert worden zur Wahl vom Ehrenrat, der wiederum zuständig ist für die Nominierung der zu wählenden Kandidaten.
Genau das Prozedere haben wir, glaube ich, in den vergangenen Wochen mehrmals erläutert. Dann hieß es ja immer, dass da noch dieser nicht zugelassene Fanvertreter ist, dessen Name auch nicht genannt wurde. Der ist dann offiziell aufgetaucht, kurz vor der MV am Montag. Da wurden Flyer verteilt und das Prozedere, der Plan, kann man ja fast sagen, der Ultras nochmal erläutert. Es ging ja dadurch von den 7 Bewerbern für 6 oder 7 Kandidaten, muss man ja sagen, für 6 Plätze. zwei im Prinzip durchfallen zu lassen, womit dann noch ein Platz frei gewesen wäre. In dem Fall muss dann der Ehrenrat einen Nachrücker bestimmen. Wenn er das nicht tut, wird die MV abgebrochen. Aber es ist dann tatsächlich so gekommen, dass Carsten sogar drei Kandidaten nicht die einfache Mehrheit erhielten, die bei denen es gefordert wurde, wobei die Ultras ja betont hatten, dass es nicht um die Bewerber an sich ging, sondern irgendwie, was soll man sagen, ums Prinzip, Clemens Dreimann und Stefan Brandmann und Dirk W. Rosenbaum. Ich glaube, seit 1997 Aufsichtsratmitglied hat auch keine Mehrheit erhalten, womit dann sogar zwei Plätze noch frei waren. Und ja, es kam so, wie vorher angedacht, Peppo, Philipp Hülsen, wurde nachnominiert im Prinzip in der Verlängerung dieser Wahl. Und Stefan Brandmann, der CEO des Borussia-Sponsors Brax, durfte auch nochmal ran. Und dann, ja, ganz am Ende, ist dann ein bisschen wie bei so einem Pokalspiel, Elfmeterschießen geht ja dann auch schnell. Auch dieser Teil ging dann schnell, beide mit überwältigender Mehrheit gewählt. Und um 21:45, nach gut 4 Stunden, hatte Borussia ihren neuen Aufsichtsrat.
Genau, und zwar mit vor allem zwei neuen Aspekten, die ich sonderlich wirklich erwähnenswert finde, nämlich zum ersten Mal gehört dem Aufsichtsrat eine Frau an, mit Dilek Gözay. Die ist eben direkt gewählt worden, war ja auch vorgeschlagen worden vom Ehrenrat. Und damit war ja ein kleines bisschen Innovation schon mal angelegt in den Kandidaten, die der Ehrenrat ausgewählt hatte. Und dann eben Peppo Hülsen, der Fanvertreter, der tatsächlich für die aktive Fanszene steht, das kann man, glaube ich, so sagen. Er arbeitet ja in de Kull viel mit Jungen, mit Nachwuchsfans zusammen, macht dort Schul- und Lehrveranstaltungen und kommt aber, wie gesagt, mitten aus der Kurve, mitten aus der Ultraszene. Und diese Mischung finde ich, muss ich sagen, ganz passend für einen Aufsichtsrat, weil einfach eine neue Perspektive reinkommt. Genau wie bei Frau Gözay, wo einfach die Perspektive einmal eine andere ist, wo ein anderer Typ mal da ist. Und jetzt sind zwei neue Typen da, zwei neue Perspektiven. Und ich glaube, dass das dem Gremium gut tut. Und ich glaube auch, dass Michael Hollmann, der, fand ich, wirklich eine gute Rede gehalten hat für den Aufsichtsrat. Er ist Vorsitzender des Aufsichtsrats, wurde auch wiedergewählt, wird, denke ich, dann auch Vorsitzender des Aufsichtsrats bleiben. Und ich glaube schon, dass er da auch ganz mit zufrieden ist, weil dann einfach mal frische Ideen reinkommen. Und generell tut das einem Club wie Borussia Mönchengladbach sicherlich sehr gut.
Ja, wir hatten ja ein Interview mit Michael Hollmann in der Woche vor der Mitgliederversammlung. Das war sein Antrittsinterview als Aufsichtsratsvorsitzender nach 2 Jahren. Das zeigt ein bisschen, dass der Aufsichtsrat nicht so präsent war, zumindest nicht öffentlich, bei Borussia Mönchengladbach und rund um Borussia Mönchengladbach. Man kennt das von anderen Vereinen, da ist es dann vielleicht auch ein bisschen zu viel. Da hat jeder einen eigenen Pressesprecher gefühlt und agiert oder agitiert, kann man in manchen Clubs sicher auch sagen, sehr extrem. Das ist bei Borussia anders, aber Holm hat auch klar gemacht, dass es hier in Gladbach ein bisschen anders werden soll, dass der Aufsichtsrat etwas kritischer und intensiver draufschauen will, wie das dann aussieht. Ja, das wird man sehen. Oder wie das auch nach außen transparent vielleicht mal getragen wird. Es hieß ja dann auch immer, es gibt keine Geheimnisse vor den Mitgliedern. Natürlich, sicherlich in irgendeiner Weise gibt es Geheimnisse. Aber ob es dann demnächst auch mehr Verlautbarungen gibt des Aufsichtsrates, der Aufsichtsratsmitglieder, das wird sich zeigen. Jedenfalls gibt es dieses neue Gremium. Es ist auch verjüngt, so wie zuletzt auch das Präsidium, in diesem Fall von 70 Jahren im Schnitt auf 58. Das ist ja jetzt auch erstmal noch keine Garantie für irgendwas, aber genau wie diese Diversifizierung des Gremiums, die du angesprochen hast, sicherlich ein Schritt hin zu einer etwas moderneren, zeitgemäßeren, ausgewogeneren Ausrichtung. Und ja, damit passt das. Und ich fand überhaupt dieser ganze Prozess, dass er vermeidbar gewesen wäre, wenn der Ehrenrat vielleicht diese gewisse Weitsicht gehabt hätte, was denn auch die Fans, die Mitglieder wollen und einfach auch Peppo Hülsen schon vorher vorgeschlagen hätte. Das hätte man sich alles ersparen können, diesen Ärger im Prinzip. Aber gut, so war es nun. Und deswegen fand ich aber, dass dieser Prozess danach, diese demokratische Teilhabe dem Verein, den Fans, auch einfach gut zu Gesicht steht und sage, ja, eher mehr davon.
Was nicht untergehen soll, ist, dass es ja noch einen Antrag gab, der auch im Zusammenhang mit den Wahlen zum Aufsichtsrat zu tun hatte. Einer der abgelehnten Kandidaten war der frühere Gladbacher Oberbürgermeister Hans-Wilhelm Reiners und er hatte zusammen mit dem ebenfalls sich für den Aufsichtsrat beworben habenden, schwerer Satz, muss ich sagen, gut formuliert, Michael Weigand hatte einen Antrag gestellt, dass alle Kandidaten, die vom Ehrenrat für geeignet empfunden wurden, dann aber nochmal reduziert wurden auf 3, dass alle 10 Kandidaten zur Wahl gestellt würden. Diesen Antrag hat die Mitgliederversammlung abgelehnt, hat mit Nein gestimmt und da hat der doch recht engagierte Beitrag, den Reiners während der Versammlung da gehabt hat, dann eben keine Früchte getragen und es blieb dann eben dabei, dass diese 3 zur Wahl stehenden Kandidaten, beziehungsweise 2, Frau Gürsoy und die beiden dann abgelehnten, eben zur Wahl standen und ja, dann kam, was wir gerade beschrieben haben und ich finde auch, wichtig ist, Perspektiven sind dazugekommen und ich glaube, jede besondere und jede andere Perspektive in einem solchen Gremium ist sehr wichtig. Man kann in Zukunft ja wirklich sogar nochmal schauen, ob man vielleicht noch jemanden, einen Kulturschaffenden oder jemanden einen Wissenschaftler oder sowas noch mit dazu nimmt, um einfach nochmal den Fokus aufzuziehen. Aber jetzt ist erstmal der Aufsichtsrat gewählt und das im nächsten Jahr wird dann ein Mitglied des Aufsichtsrats, Norbert Box, zur Wahl stehen. Bin ich mal gespannt, ob sich da auch noch was tut. Aber erstmal für den Moment hat es eine Öffnung, eine Veränderung gegeben. Und ich glaube, ja, wie gesagt, das ist auch eine klare Botschaft, dass die Mitglieder ein bisschen Veränderungen ganz gern sehen würden bei Borussia Mönchengladbach. Und du, Yannick, hast unwissend, wenn ich das jetzt anspreche, eben ja schon das Stichwort gegeben für den Sport. Du hast Prozess gesagt.
Ach ja, Prozess. Nee, aber das ist ja kein Stichwort. Wir wollen das ja nicht mehr erwähnen. Ich wollte nur noch auf diesen Antrag eingehen. Es war ein bisschen dann wie so ein vom VAR aberkanntes Tor wegen Abseits oder was auch immer. Weil er letztendlich dann keine Auswirkung hatte auf die weitere Wahl, also im Vergleich zur ursprünglichen Tagesordnung. Ich finde es auch gut, dass es so Anträge gibt und die dann auch zugelassen werden. Man muss ja sagen, die Antragsteller sagen, die Kandidaten seien als geeignet bezeichnet worden. Die Auslegung von der Vereinsführung zum Beispiel des Ehrenrats ist eine andere, was die Satzung da sagt, dass nicht jeder, der eingeladen wird zu Gesprächen, dann automatisch auch geeignet ist, sondern zum Beispiel dann, das war ja auch letztendlich so, es kam nicht zur Sprache, aber der Ehrenrat Michael Weigand diese Eignung abgesprochen hat und er also nicht hätte nachrücken können. Ja, mehrere Bewerber waren dann sogar noch abgesprungen, deswegen hatte sich der Kreis letztlich reduziert und ja, unterm Strich war dann dieser Aufsichtsrat gefunden, ja, und es ging ja im Prinzip zwischen diesen Tagesordnungspunkten dann so her wie, ja, nicht wie jedes Jahr, aber der Ablauf war ähnlich, die Berichte, Roland Wirkus hat ja nun jetzt auch schon seinen dritten gehalten als Sportchef, Stefan Schippers, ich weiß gar nicht, wann er genau den allerersten, wie viele es dann jetzt sind, aber ja, das ist sozusagen die große Konstante der Mitgliederversammlung und das Neueste in dem Sinne, Carsten, war ja der erste Auftritt von Rainer Bonhoff als Präsident.
Ganz genau und er hat das auf Rainer Bonhoff-Art gelöst, jovial, aber natürlich auch in der Sache mit einem gewissen Ernst. Zum einen hat er nochmal wirklich versucht, die Mitglieder einzuschwören auf die Situation, eben diese Situation anzunehmen, hat gesagt, es gibt immer Phasen, in denen Dinge nicht so einfach vom Fuß gehen, in denen man ein bisschen Geduld haben muss und hat die Versammlung eben gebeten, da auch den Weg mitzugehen und hat dann noch vorgeschlagen, Rolf Königs, seinen Vorgänger, den Ex-Präsidenten, der ja 25 Jahre im Präsidium war, 20 davon als Präsident, zum Ehrenpräsidenten des Clubs zu machen, den zweiten nach Helmut Bayer, der damals ja zu Zeiten der Fohlenelf und über 30 Jahre lang den Club geführt hat. Ja, ich glaube, ich verrate nicht zu viel, wenn das eigentlich das klasse Wahlergebnis des Abends war. Mit 98% wurde das angenommen und damit Rolf Königs, der bei der Mitgliederversammlung nicht anwesend war, geehrt oder nochmal Danke gesagt für seine Arbeit im Sinne des Clubs, für den Club über diese 2 Dekaden oder 2,5 Dekaden sogar. Ja, und damit hat Borussia jetzt 2 Ehrenpräsidenten und einen aktiven Präsident Rainer Bonhoff, der fand ich gut, der dafür gesorgt hat, dass erstmals seit langer Zeit auch die gesamte Mannschaft mit von der Partie war bei der Mitgliederversammlung für 2 Stunden vorne mitgesessen. Und ich glaube, entscheidender Faktor dabei ist, die Spieler haben einfach mal mitgenommen, wie dieser Club innen drin tickt, wie die Leute ticken. Und wir haben mit Trainer Seoane darüber gesprochen. Er sagt, ja, das tut der Mannschaft, glaube ich, ganz gut, einfach mal mittendrin zu sein und den Club zu erleben.
Ja, es ist dann auch relativ, wie soll man sagen, gut ausgegangen für die Mannschaft. Also es gab sogar dann auch an einzelnen Stellen Applaus, als es um bestimmte Protagonisten ging. Und ansonsten war es jetzt auch vielleicht nicht unbedingt komplett wohlwollend, aber auch nicht das Gegenteil. Und ja, auf jeden Fall etwas, was sicherlich dann auch weiter Einzug halten wird, vor allen Dingen, wenn die Mitgliederversammlung weiterhin während der Saison stattfindet. Sicherlich wäre es nicht so, wenn sie nach der Saison stattfinden würde, was ja auch ginge. Das war in der Aussprache mit den Fans natürlich auch wieder ein Thema, dieser Montagstermin. Der Verein begründet das immer sehr logistisch mit dem Aufbau der Bühne, dass man auch ja sehr frühzeitig planen und einladen muss und dementsprechend dann auch manchmal noch die Terminierungen nicht feststehen. Sprich, wenn man es auf Sonntag setzt, könnte da Borussia auch noch ein Sonntagsspiel bekommen. Da wird die DFL nicht Rücksicht nehmen auf die Mitgliederversammlung. Plus, ja, dass es auch einfach im zweiten Quartal sein muss. Laut Satzung kann man theoretisch alles ändern, wen irgendetwas stört. Änderungsanträge können immer bis zum 31.12. eingereicht werden. Sprich, wenn man dann kurz vorher vor der MV merkt, irgendwas gefällt mir nicht, dann ist es in der Regel zu spät. Das ist nun mal auch in der Satzung so, da muss man sich dran halten. Aber es gibt diese Möglichkeiten und ja, wer sich beschwert, hat also Optionen. Beschwerden, Carsten, der Fans, der Mitglieder, die Fragen gestellt haben, gab es natürlich wie jedes Jahr. Wie würdest du die Aussprache einordnen, die es dann gab?
Ja, ich glaube, insgesamt hatte man, glaube ich, ein bisschen mehr Trouble erwartet, dass die sportliche Situation gerade auch vor dem Hintergrund der gleich noch näher zu erläuternden 3-4 Niederlage bei der TSG Hoffenheim am Samstag und natürlich den nur noch 4 Punkten Vorsprung auf den 16. beziehungsweise 17. Tabellenplatz. Also ja, ich würde schon sagen, konkreten Abstiegskampf oder zumindest konkrete Nähe zur Abstiegszone. Das kann sich mit dem nächsten Spieltag nochmal verschärfen. Und dafür fand ich, war es eigentlich relativ moderat, muss ich sagen. Da habe ich gedacht, dass schon ein bisschen mehr kommt, wenn man so in den Foren, in den sozialen Netzwerken schaut, dann ist der Ton schon etwas rauer, schon ein anderer, aber das haben wir ja schon oft erlebt, Yannick, bei der Mitgliederversammlung wird dann doch relativ, ja nicht wohlwollend, aber doch relativ zurückhaltend die Kritik geäußert und so war es dann auch jetzt. Ich finde, dass die sportlich orientierten Aussagen der Mitglieder, die ans Mikrofon getreten sind, durchaus zutreffend sind. Es gab natürlich Fragen, es gab viele Fragen, insbesondere warum einfach die Geschichte nicht so funktioniert und was die Gladbacher eben da vorhaben. Und ja, hauptsächlich Roland Wirkus, Trainer Seoane, hat sich zurückgehalten mit Wortmeldungen, hat eigentlich gar nichts gesagt. Und ja, Roland Wirkus hat das gesagt, was man auch erwarten konnte, glaube ich. Ich finde, er hat sich sehr ordentlich verkauft, hat versucht, die Dinge offen zu erklären, transparent zu machen, ohne konkret Dinge zu versprechen, zum Beispiel Spielertransfers oder mögliche Transfers, hat generell einen Überblick gegeben. Ja, und insgesamt, wie gesagt, hätte man eigentlich erwarten können, dass es ein bisschen unruhiger wird.
Ja, Roland Wirkus Rede war wahrscheinlich die längste Einzelrede, eine knappe halbe Stunde. Er hat auch das Ganze sehr energisch vorgetragen, hatte eine Präsentation dabei, mit ein paar Slides, die dann zum Beispiel auch Gerardo Seoanes Qualitäten hervorgehoben haben. Es ging ums Verletzungspech Borussias. Das ist immer so schwierig, weil eigentlich immer, wenn Verletzungspech thematisiert wird, vorher der Satz kommt, wir wollen ja keine Ausreden suchen oder es soll keine Entschuldigung sein, aber dann macht man es doch. Das mag ja legitim sein, aber ich weiß nicht, warum man dann den Satz davor immer ranpackt. Der hat so ein bisschen über Kaderplanung gesprochen, dass auch klar gemacht wurde, erstmal, dass keine großen Sprünge möglich sind, wenn keine Transfererlöse erzielt werden. Dass, ja, dieser Markt hungriger Potenzialspieler aus der zweiten Bundesliga, wie Philipp Sander von Holstein Kiel, der kommen wird, einer ist, weiter ein Markt ist, dass natürlich die Talente aus dem eigenen Fohlenstall gepflegt und gehegt werden sollen. Das ist auch interessant, was das dann konkret vielleicht schon mal für den Sommer bedeutet, weil einige von denen jetzt auch schon so, ja, in der U19 oder gar U23 richtig aufhorchen lassen. Ich bin in einer Hinsicht nicht viel schlauer geworden, was, also es ging dann immer um so Skills auch von Ceoane, so im zwischenmenschlichen Kommunikator, Entwicklung von Spielern, aber so sehr wenig um den Fußball, den Borussia spielt. Es ging mal sehr viel darum, zum Beispiel, ne, in der Zeit, als dann proklamiert wurde, dass jetzt unter Daniel Farke der Ballbesitzfußball wieder Einzug halten soll. Und was mich zugegeben schon ein bisschen irritiert hat, dass so auf die aktuelle sportliche Lage sehr unkonkret eingegangen wurde von Wirkus. Also natürlich, man muss jetzt nicht mit dem Wort Abstiegskampf um sich werfen und das wird ja eh gerne umschifft, aber dann darauf zu verweisen, dass es jetzt in den letzten 4 Spielen darum geht, ja irgendwie die Plätze für nächstes Jahr schon zu verteilen und um Fernsehgeld, fand ich jetzt der doch prekären Lage nicht so angemessen.
Ja, das hat auch den einen oder anderen Fan gestört. Also mein Sitznachbar, ich saß so quasi am Rande des Pressebereichs auf der Südtribüne, der hat genau das dann eben auch moniert. Der hat gesagt, Leute, wir sind hier unten im Abstiegskampf und warum wird darüber nicht geredet? Ich denke einfach mal, dass die Gladbacher schon der Hoffnung sind, wie gut sie dann tatsächlich sein mag, wird das Spiel dann erweisen, aber dass am Sonntag vieles vielleicht schon in die richtige Richtung gelenkt wird mit einem Heimsieg gegen Union Berlin und das Spiel kann ja vieles, wie gesagt, in die richtige Richtung drehen. Und diese Debatte dann auf die Probleme, also Roland Wirkus hat ja die Probleme angesprochen. Natürlich ist das vor allem das Problem in der Defensive, dass man einfach hinten die Tür nicht zukriegt und mit 60 Gegentoren sich da immer wieder selber in Schwierigkeiten bringt, obwohl man 53 Tore geschossen hat, was eine gute Bilanz ist. Ja, und wie konkret kann man dann so eine Situation ansprechen, wenn man versucht, die Ruhe zu bewahren? Und das ist ja immer dieses Mantra Borussias zu sagen, wir wollen wirklich die Ruhe bewahren, wir wollen uns nicht verrückt machen lassen, wir wollen von Spiel zu Spiel schauen. Das war ja dann im Grunde die Ansage, die altbekannte Ansage, die Lucien Favre-Version, war damals ja eher auf den Erfolg gemünzt, jetzt oder beziehungsweise nein, auch da ging es ja im Abstiegskampf in der ersten Favre-Halbzeit. Saison tatsächlich darum, noch irgendwie die Relegation zu erreichen, und es ging immer darum, Spiel für Spiel, aber ja, ein bisschen ist immer die Frage, wie viel Angst schürt man, wie viel Angst hat man wirklich? Ne?
Ich würde es einfach so sagen, ja, natürlich, wir konzentrieren uns auf ein Spiel nach dem anderen, aber es muss das Ziel sein, schnellstmöglich diese Punkte zu holen, damit da nichts mehr anbrennen kann. Wir sind uns der Situation bewusst, dass 4 Punkte nicht viel sind, aber wir müssen hier, ne, uns alle zusammenreißen und am besten schon am Sonntag gegen Union gewinnen, dann sind es mindestens 5 Punkte und so weiter. Aber ja, so ist irgendwie so ein bisschen der Elefant im Raum. Und wenn dann explizit dann so Dinge wie Fernsehgeld angesprochen werden, dann denke ich mir schon, okay, was steckt jetzt hinter diesem Satz? Wir sind uns der Situation bewusst, der ja oft fällt. Aber deswegen, man kann ja auch so von Spiel zu Spiel gucken und dabei gar nicht merken, was irgendwie sich vollzieht in der Zwischenzeit. Und ja, da hätte ich schon gedacht, dass vielleicht der Zungenschlag an der einen oder anderen Stelle ein anderer hätte sein können. Aber ein Fan hat danach gefragt, ganz konkret. Und die Frage ging dann an Stefan Schippers, was eigentlich das für finanzielle Folgen hätte, wenn Borussia absteigen würde. Das ist eine Frage, die man jetzt auch schon lange nicht gehört hat. Und Stefan Schippers hat gesagt, dass der Etat sich im Prinzip halbieren würde. Alles würde sich im Grunde halbieren, die Zuschauerzahlen sicherlich nicht, aber die würden auch wohl zurückgehen. Und alle Spieler im jetzigen Profikader haben Verträge für die zweite Bundesliga. Und es gibt nur eine gute Handvoll, sagte Schippers, mit Ausstiegsklauseln. Aber es geht natürlich eben auch darum, dass man sich gar nicht damit befassen muss. Stefan Schippers befasst sich in erster Linie auch einfach mit den Finanzen und den Zahlen. Und da, Carsten, dann können wir, glaube ich, wahrscheinlich das einmal abrunden, gab es ja mit die erfreulichsten Nachrichten. Stefan Schippers hat es vor einem Jahr schon angekündigt, hat Wort gehalten mit Borussia. Der finanzielle Turnaround ist geschafft, zweithöchster Umsatz der Vereinsgeschichte, der erste Gewinn seit 4 Jahren, seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie. Und wenn man sich dann so die einzelnen Teilbereiche ansieht, Carsten, Spielerlöse, also Tickets, eigentlich am Limit, Stadion fast immer ausverkauft, Sponsoring noch höher als letztes Jahr, dementsprechend eigentlich der einzige Hebel, den Borussia hat, ist sportlicher Erfolg, der dann auch mehr also wertvollere Spieler bringt, höhere Transfererlöse, bessere Argumente für noch mehr Sponsoringgelder, mehr Fernsehgeld und so weiter. Und ja, sagen wir mal so, das Spiel in Hoffenheim hat für diese Säule nicht viel beigetragen, nämlich 0 Punkte und eine noch prekärere Situation in der Bundesliga.
Genau, also Stefan Schippers hatte tatsächlich ganz explizit gesagt, wir sind nicht reich, aber gesund. Und gesund heißt, dass alles, was über das Normale hinausgeht, sportlich erwirtschaftet werden muss durch Erfolg, Transfers, besserer Spieler und natürlich Geld, das man sportlich verdient. Und da dieses Pokal aus in Saarbrücken, das schmerzt dann ganz heftig. Und natürlich auch diese Niederlage in Sinsheim, wo ja die TSG Hoffenheim ihre Spiele austrägt, beziehungsweise Hoffenheim ist ja ein Stadtteil von Sinsheim. Und was kann man sagen? Es war ja ein extrem seltsames Spiel, in dem die Gladbacher, ja, also eigentlich eine verdiente Niederlage kassierten, aber die Niederlage dann auch schon wieder, man muss es fast sagen, sehr dämlich war, weil eben die Anzahl oder die Art und Weise der individuellen Fehler ganz, ganz extrem war, zum einen, und zum anderen die Borussen es geschafft haben, ein 1:3 in ein 3:3 verwandeln und das im Grunde in der letzten Minute des Spiels und dann noch das Spiel zu verlieren, das hatte schon ein bisschen was von Kunst, die man erstmal hinbekommen muss. Und Janik, man kann sich jetzt, glaube ich, so ein bisschen fast aussuchen, welcher der individuellen Fehler so in der Hitliste ganz vorne stand. Mein persönlicher ist der von Max Wöber, der Vorstoß, der also völlig ins Leere ging. Also eigentlich am Ball vorbei, am Spieler vorbei und damit alle Räume und alle Schleusen sozusagen geöffnet für das Tor der Hoffenheimer. Völlig freie Schussbahn am 16-Meter-Raum. Da sagt man doch gleich Danke, wenn man ein Hoffenheimer ist. Jedenfalls war es in dem Fall so. Aber die anderen Gegentore hatten es ja auch für sich, oder?
Ja, es fällt wirklich schwer. Ein Fehler eigentlich größer als der andere. Rocco Reitz verliert den Ball im Aufbau. Beim ersten Gegentor ist aber auch wirklich komplett alleingelassen. Niemand mehr da, der auch reparieren könnte. Interessante Staffelung, wenn man sich da mal den Screenshot der Szene anschaut. Dann das von dir angesprochene 1:2. Da ist auch Kuitakura eigentlich als Sechser unterwegs. Steht er auf der Innenverteidigerposition. Dementsprechend auch der Sechserraum, in den Wöber vorstößt, komplett frei. Steckten da auch wieder mehrere drin. Beim 1:3 Julian Weigel, ja, gefühlt eigentlich mehrmals den Ball verloren und dann auch nicht in der Lage gewesen zu reparieren. Und vielleicht mein ketzerisch gesagt Favorit, das vierte Gegentor, eben auch fast im Gegenzug des umjubelten 3:3 Ausgleichs. 7 Borussen orientieren sich auf den Ball. Keiner deckt den Rückraum. Da stehen 2 Hoffenheimer, die sich fast behindern, aber Anton Stach macht dann das Siegtor für Hoffenheim, die sogar von Europa träumen dürfen mit der gleichen Torbilanzdifferenz wie Gladbach, 53-60. Aber ja, auch in diesem Spiel war alles mal wieder suboptimal verteilt, Carsten. Und damit hat Roland Wirkus einen wahren Satz in seiner Rede auf der MV gesprochen, war dieses Spiel einfach auch ein Spiegelbild der Saison.
Ganz genau. Und der Blick auf Hoffenheim, der ist wirklich skurril, weil Hoffenheim hat mal eben mit der identischen Torbilanz 8 Punkte mehr als Gladbach und ist damit Europapokal-Anwärter zumindest, auch wenn man sich das aufgrund dieser wankelmütigen Saison, die auch die Hoffenheimer spielen, schwerlich vorstellen kann. Aber wirklich mit der wirklich identischen Torbilanz Gladbach, ja, nur noch 4 Punkte entfernt von der Abstiegszone von Rang 16 und sogar von Rang 17. Und läuft jetzt natürlich Gefahr mit einer weiteren Niederlage, dass die Mannschaft von unten noch weiter ranrücken. Es waren ja mal 11 Punkte auf Mainz Vorsprung, 4 sind übrig. Das ist schon extrem ärgerlich, weil er ganz einfach in den Spielen auch schon gegen Dortmund mehr drin war und jetzt auch in Hoffenheim, auch wenn die Hoffenheimer natürlich verdient gewonnen haben, natürlich mehr vom Spiel hatten, natürlich Moritz Nikolas, der den verletzten Jonas Omlin ersetzt hat und gut ersetzt hat, wirklich ein paar Bälle noch rausgeholt hat und weitere Gegentore verhindert hat, aber wenn man dann schon dieses 3:3 macht, durch einen Dreierpack von Robin Hacken, Ex-Hoffenheimer, auch noch diese Geschichte dann sozusagen in dem Spiel drin ist, er hat ja tatsächlich dort in Hoffenheim seine Karriere gestartet und hat auch gesagt, dass er da wirklich eine richtig, richtig gute Zeit hatte und dann fährt er dahin und macht diesen Dreierpack und am Ende, tja, kann er sich noch nicht mal drüber freuen, weil es gab eben noch das vierte Gegentor und das war schon, ja, man hat einfach das Gefühl, dass die Gladbach in der Szene überhaupt nicht vorhanden waren, dass man ja fast schon mit dem Kopf in der Kabine war und dieses 3:3 feierte. Ja, und dann fiel mal wieder das späte Gegentor, fiel mal wieder ein Gegentor, das einem Gladbacher Team oder dem Gladbacher Team mehr raubte, als es dann eben hätte haben können. Und ja, dann steht man eben 4 Spieltage vor dem Ende, steht man da und gehört zu den Mannschaften, bei denen man sagt, tja, die können aber noch richtig, richtig, richtig Probleme bekommen.
Ja, der Vorsprung auf Platz 16 ist in 4 Spielen von 9 auf 4 runtergegangen, also 5 weniger. Heißt, in nochmal 4 Spielen ist das durchaus möglich, dass das auch nochmal passiert, auch wenn Mainz jetzt sicherlich die stärkste Mannschaft inzwischen da unten ist und sich vielleicht schon mit einem Sieg gegen Köln am nächsten Wochenende nicht komplett verabschieden kann, aber auf jeden Fall auch lösen kann. Von den Abstiegsplätzen der VfL Bochum, der auf Hoffenheim trifft, ist da gerade so das formschwächste Team, aber auch Union Berlin. 1:5 gegen die Bayern verloren am Sonntag im Borussia-Park zu Gast. Und du hast schon eine Personalie angesprochen, die dann interessant werden könnte. Und lass uns vielleicht an der Stelle einfach konkret werden und über Borussias Aufstellung reden.
Aufstellungstipp.
Ja, eigentlich war alles geklärt im Tor. Nun ist wieder nichts klar und Carsten, es läuft wohl darauf hinaus, dass Moritz Nikolas noch einmal Jonas Omlin ersetzen muss. Du hast mit Gerardo Seoane heute gesprochen, das klang doch sehr so, oder?
Ja, zumindest hat Jonas Omlin beim Trainingsauftakt gefehlt und Gerardo Seoane wollte und konnte keine Prognose geben, ob es gereicht oder nicht für den Schweizer. Und meistens, wenn solche Prognosen zum Start der Trainingswoche kommen, dann reicht es eben nicht. Ich gehe davon aus, dass Moritz Nikolas wieder im Tor stehen wird. Aber nochmal, er hat richtig gut gespielt, war neben Robin Hack sicherlich der beste Borusse in Sinsheim. Und von daher muss man sich keine Sorgen machen. Wobei Gerardo Seoane ja immer darauf hinweist, es geht auch um dieses Thema Leadership. Darauf hat auch Roland Wirkus während der Mitgliederversammlung noch mal hingewiesen, dass die Mannschaft da doch extrem Nachholbedarf hat, dass da noch entwickelt werden muss. Und Jonas Omlin gehört nun zu den Führungskräften in der Mannschaft. Und wenn er dann auf dem Platz steht, ist eben dann eine Führungskraft mehr da. Aber noch mal torwarttechnisch, und das hat auch Seoane zugegeben, haben sie Gladbacher zum Glück, sagt Seoane, da kein großes Problem. Aber ich gehe wirklich davon aus, dass Omlin nicht spielen wird können. Und ja, er ist leider aus Seoanes Sicht nicht der Einzige, der richtig fraglich ist für das Spiel. Und da sind wir gleich in der Abwehr bei dem Nächsten angekommen, Maximilian Wöber. Wir haben eben noch über ihn geschimpft wegen seines seltsamen Vorstoßes beim Gegentor. Hat muskuläre Probleme, einen kleinen Muskelfaserriss. Und man hat ja schon kleine Muskelfaserrisse große Folgen haben sehen. Also da bin ich auch mehr oder weniger sicher, dass es zumindest sehr, 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 sehr eng wird für Max Wöber. Und damit muss Seoane dann auf jeden Fall seine Abwehr umbauen.
Ja, das würde ich gleich mal machen. Wieder eine, also muss man differenzieren zwischen was glaube ich, was würde ich tun. Ich glaube, dass er deswegen auf Viererkette umstellt. Eine Begründung kommt gleich. Es gibt auch da nicht mehr so viele Innenverteidiger. Ich denke, die würden innen dann, also innen natürlich, Innenverteidiger sind immer innen, auch bei Borussia. Nico Elvedi halb links, Marvin Friedrich halb rechts, links Luca Netz und rechts würde ich mal sagen, ja, Leiner Skelly, wahrscheinlich Leiner. Denn davor sollte, dürfte es weiterhin eine Doppel-6 geben, kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Dafür wird Ko Itakura gebraucht und sein bisheriger Nebenmann Julian Weigel ist gelb gesperrt. Deswegen rechne ich persönlich mit Rocco Reitz neben ihm.
Ja, also was die Doppel-6 angeht, da gehe ich schon mit, muss ich sagen. Und würde aber in der Abwehr tatsächlich das Schema der letzten Spiele nicht ändern, würde Joe Skelly mit in diese Dreierkette reinnehmen. Das ist erst ja, haben wir auch schon mal rausgestellt, ein Pendelspieler. Skelly und Friedrich und Elvedi werden dann diese Dreierkette und dann mit den Außenverteidigern, da bleiben wir bei der Sache, die du schon genannt hast, eben mit Leiner und Netz, weil diese Statik, ein Kämpfer und ein etwas offensiver ausgerichteter, die scheint sich ja jetzt bei Seoane ein bisschen eingespielt zu haben. Und wenn man dann in der Doppel-6 eben mit dem Ko Itakura einen Spieler mit, das ist ja jetzt das neue geflügelte Wort in Gladbach, mit dem defensiven Gewissen hat, dann würde ich auch tatsächlich Rocco Reitz daneben stellen, weil er hat dann eben auch diese Kämpfernatur, die es wahrscheinlich gerade gegen die Union Berliner Mannschaft doch braucht. Und ja, Rocco Reitz ist ja auch immer einer, der nach vorne wirklich gute Ideen entwickelt, der auch mutig ist. Und dieses mutig, finde ich, das ist ein ganz wichtiger Faktor in diesem Spiel, das man ja fast schon so ein bisschen als ein Endspiel bezeichnen kann. Und darum sind wir im Grunde bis auf die Systematik in der Defensive und damit Joe Skelly sind wir ja dann einer Meinung.
Ja, Fabio Chiaudia könnte zum Beispiel ja auch dann die Wöber-Position einnehmen, aber ich habe jetzt einfach mal daraus, dass er keine einzige Pflichtspielminute für die Profis in diesem Jahr gesammelt hat, abgeleitet, dass das eher nicht passieren wird. Im Optimalfall würde ich sagen, spielt er da, was soll's. Kann ja auch nur besser werden, aber ich rechne nicht damit. Und meine Systematik lief heraus auf ein 4-2-3-1, weil ich dann wirklich jetzt auch mal Player und Schwanscherer zusammen sehen will. Schwanscherer wurde eingewechselt, ist einmal am Ball vorbeigegrätscht gegen Hoffenheim, hat eine Rudelbildung, ja, nicht angezettelt, aber war mittendrin und hat gelb gesehen. Jetzt hat er auch schon 4 auf dem Konto, also da könnte es auch bald eine Sperre geben. Also in diesem 4-2-3-1 dann Player auf der 10 hinter Schwanscherer und links, ja, der Mann der Stunde, der Wochen, der Monate, der nur selten bei Siegen trifft, aber oft trifft. Jetzt Borussias bester Torschütze Robin Hack und rechts im besten Fall Franck Honorat, der aber auch noch nicht richtig trainiert hat und ausgefallen ist in Hoffenheim. Deswegen wäre dann wahrscheinlich Nathan Ngumu die Wahl auf dieser Position.
Ja, Franck Honorat finde ich übrigens sehr schade, dass der fehlt, weil der war ja wirklich dabei, sich zum immer wichtigeren Spieler zu entwickeln, und fehlt jetzt in einer wichtigen Phase. Das ist extrem ärgerlich. Ich glaube auch, dass sein Fehlen im letzten Spiel und jetzt auch zu Beginn der Trainingswoche nicht gerade positiv stimmt, was seinen Einsatz am Sonntag angeht, obwohl ja ein Tag mehr da ist für die Regeneration. Und Sioane hat auch klargestellt im Gespräch, also dass man jetzt so zum Ende der Saison da schon alles, was möglich ist, auch versucht, wenn es eben nicht zum Nachteil der Gesundheit der Spieler ist. Glaube deswegen auch Honorat, auch möglicherweise im Kader, aber Startelf eher nicht. Und deswegen würde ich tatsächlich vorne auch eine Dreier-Variante wählen, in der auch auf jeden Fall Player, Hack und Trancherer eine Rolle spielen und dann kann man sich das fast ein bisschen aussuchen, ob man dann mit einer 10 und zwei Spitzen oder mit zwei Zehnern, Robin Hack dann etwas aus der Tiefe heraus und vorne Thomas Schwanscherer, aber ich finde, dieser Thomas Schwanscherer, der muss jetzt in diesem Heimspiel gegen Union Berlin wirklich dabei sein, weil er ist der Mittelstürmer, man hat ihn für 11 Millionen, er ist der Königstransfer für 11 Millionen gekommen und er hat ja auch noch so ein bisschen Nachholbedarf. Natürlich durch die vielen Verletzungen und dann immer wieder Rekonvaleszenzzeiten, hat das alles bei ihm nicht so richtig funktioniert in dieser Saison, aber das wäre doch eine Geschichte, wenn er es dann ist, der am Ende dieser Saison einfach für klare Verhältnisse sorgt mit seinen Toren. Also das Ziel der Gladbacher sollte ja ohnehin sein, hinten raus möglichst die 60 Gegentore, die es schon gibt, nicht weiter ansteigen zu lassen, aber vorne schon versuchen, auch die 6 stehen zu haben und vielleicht so über die 60 kommen mit dem bisherigen Schnitt 1,77 Tore. Kann das sogar gelingen, wenn der weiter Bestand hat? Also, und da ist natürlich ein Schwanscherer mit einem Robin Hack, der gerade wirklich gut in Torabschlusslaune ist und Player, da hätte man dann ja auch wirklich 3, die für Tore stehen. Also wäre das meine Variante, aber eben etwas anders koordiniert und vor allem ohne Nathan Ngumu, das ist natürlich meiner Grundordnung geschuldet.
Ja, er könnte, aber du sagst, nö, machen wir nicht. Das ist ja ein bisschen auch das Dreieck unter André Schubert, ne? Stindl, Raphael, Azar, ganz neu und frisch und vielleicht mal wieder in dieser Form. Schwanscherer ist schon ein klarer Mittelstürmer, aber hat ja auch Qualitäten, da mal ein bisschen auszuweichen. Mal schauen, wie es dann wirklich wird. Und es sind ja auch noch ein paar Tage. Heute ist Dienstag, das Spiel ist am Sonntag. Bis dahin kann ja auch viel passieren. Wir wussten ja auch bei der letzten Aufnahme noch nicht, dass zum Beispiel Jonas Omlin ausfallen würde. Also der Gegner Union Berlin ist ja tatsächlich der größte Angstgegner, den Borussia noch hat in der Bundesliga. Selbst gegen RB Leipzig ist die Siegquote besser. Es gab erst einen gegen Union in 9 Duellen im Hinspiel. Ja, eine der schwächsten Leistungen dieser Saison beim 3:1, unmittelbar nach dem vorhin schon mal angesprochenen Pokalspiel gegen den VfL Wolfsburg. Und Carsten, ja, ich bin so nett, ich lasse dir den Vortritt.
Du hast ja das Ergebnis schon gesagt, 3:1. Also ich sage jetzt tatsächlich 3:1. Man mag es kaum glauben. Ich glaube nicht, dass Gladbach 0 spielt. Das halt ist ja fast schon ausgeschlossen. Und glaube aber, dass die Gladbacher in der Konstellation, die ich gesagt habe, durchaus in der Lage sind, 3 Tore zu schießen und würde tatsächlich auch dem Thomas Schwanscharer gönnen, dass er trifft. Er hat ja gegen Dortmund 2 wirklich gute Chancen, hatte auch, du hast es angesprochen, dieses Vorbeigegrätsche kurz vor dem Tor der Hoffenheimer in Sinsheim und ja, er ist dann, finde ich, schon einfach mal dran und es wäre ja für das Ganze, für seine ganze Geschichte in Gladbach einfach enorm wichtig, wenn er jetzt in der Schlussphase noch treffen würde, um einfach sich auch zu positionieren für die neue Saison, um einfach klar zu machen, ja, ich bin da, ja, ich bin auch der Torjäger, den ihr alle haben wollt, ja, und ich bin auch meine 11 Millionen wert. Und wenn man jetzt als Schwanscharer dafür sorgen würde mit seinen Toren, dass die Gladbacher nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben würden, dann hätte man ja schon in einer gewissen Weise zurückgezahlt.
Ja. In einer Währung oder einem Bereich, wo man es eigentlich nicht wollte, aber jedes Tor zählt nun. Ich glaube, auch dass Union 1 schießt, was ihnen ja zuletzt sehr schwer gefallen ist, hatten ja dann lange nicht getroffen, bevor sie noch verkürzt haben auf 1:5 gegen die Bayern, aber ich glaube, Borussia schießt auch nur ein Tor. Ich glaube nicht an den großen Durchbruch, an ein eher zähes Spiel, glaube ich, und dementsprechend, ja, geht das Ganze dann 1:1 aus und wie prekär die Lage dann ist und wie schlau wir sind im Abstiegskampf, das bestimmen dementsprechend dann die anderen. Bochum gegen Hoffenheim, Mainz gegen Köln und ja, nächste Woche besprechen wir dann eine neue Tabellensituation, keine Mitgliederversammlung, sondern dann jetzt wahrscheinlich voraussichtlich bis zum Saisonende mal ganz viel Fußball.
Und das ist auch für mich wirklich das Entscheidende, dass Gladbach sich jetzt auf das Wesentliche konzentriert und auch im Sommer wirklich schaut, Fußball, Fußball, Fußball. Ja, es ist wichtig, was für den Aufsichtsrat passiert ist. Wir haben das alles im Detail besprochen. Es ist wichtig, dass auch da Neuerungen im Verein drin sind. Es ist auch wichtig, dass diese eine Sportstelle im Vorstand noch besetzt wird. Und da reden wir dann ja auch über jemanden aus dem Fußball, der gesucht wird. Also sollte wirklich dieses Thema Fußball bei Borussia Mönchengladbach das große, große Thema, die große Überschrift sein für die nächsten Monate, damit dann einfach das, was in dieser Saison passiert ist, in der nächsten besser gemacht werden kann. Und ja, schauen wir erstmal gegen Union Berlin. Unsere Tipps sind abgegeben und ich glaube auch, dass es ein zähes Spiel wird. Da bin ich absolut dabei. Du wirst mit Hanna Gobrecht im Stadion sein, soweit ich den Dienstplan im Kopf habe.
Ewig nicht mehr bei einem Spiel im Borussia Park. Lass mich überlegen. Ich glaube, ich hatte so viele Auswärtsspiele, Auswärtssorge in dieser Saison, dass ich meine, das letzte, wo ich im Dienst war, gegen Augsburg war. Das ist lange her. Seitdem aber hat Borussia nur 2 Spiele gewonnen. Ja, okay.
Naja, und Augsburg war jetzt auch extrem erfolgreich, ne?
Ja, Halbzeitführung immerhin.
Immerhin. Ich werde noch überlegen, ob ich ins Stadion gehe. Ich muss mal gucken, ob ich den freien Tag nutze, um Fußball zu gucken. Und mal schauen. Aber ja, bin gespannt. Also es wird ja dann auch, denke ich mal, die Stimmung im Stadion, so ein bisschen die Gesamtstimmung nochmal ja, widerspiegeln. Wie gesagt, bei der Mitgliederversammlung war es dann doch ruhiger, als es erwartbar war. Aber ich glaube, wenn jetzt wirklich was in die Hose geht und die nächste Heimniederlage kommt, dann wird schon ungemütlich werden und ja, kann man das sagen, wir hoffen mal für die Gladbacher oder wünschen es den Gladbachern, dass es nicht so kommt, aber wenn es so kommt, werden wir dennoch darüber berichten und es würde uns wahrscheinlich auch noch nicht mehr überraschen, oder?
Nö, ich habe es ja im Prinzip so ein bisschen jetzt getippt, dass es dann eng bleibt, wenn Borussia gewinnt gegen Union, sind es auch mindestens 5 Punkte nach unten. 3 Spieltage wären es dann noch. Dementsprechend kann das schon, wenn er ja, im Finanziellen zumindest gelungen ist, auch sportlich so ein bisschen der Turnaround und Durchbruch gelingen, auch wenn man da noch nicht gerettet wäre. Ja, in dem Sinne arbeiten wir das Ganze dann in knapp einer Woche auf und wünschen euch bis dahin noch eine schöne Woche. Alle, die bei der Mitgliederversammlung waren, sind hoffentlich aufgetaut und guter Dinge. Wir hören uns.
Tschö.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.
What does innovation sound like? It sounds like the luxury of being in the moment with your customer, client, or patient. It sounds like having the right information right when you need it. It sounds like being at your best for your customers and your business. Thanks to Hyland's intelligent content solutions that improve digital processes, innovators everywhere are able to do their thing better, whatever that thing is. Now, who doesn't like the sound of that? Hyland, for innovators everywhere. Visit Hyland.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
American Giant makes great clothing, sweatshirts, jeans, and more right here in the U.S. Visit American-Giant.com and get 20% off your first order with code STAPLE20. That's 20% off your first order at American-Giant.com. Code STAPLE20.